Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, der bärtigste Podcast der bärtigste Spiele-Podcast der Republik. Guten Morgen, Guido.
Hallo.
Hallo. Du bist der bärtige Barbar, der immer da ist, wenn es über Brettspiele heiß hergehen soll. Und wir reden heute wieder über eine iOS-Umsetzung. Android weiß ich nicht, sage ich gleich vorweg. Ich glaube nicht, oder?
Nee.
Nur iOS. Von einem Spiel, was eigentlich besser nicht passen könnte. Es geht nämlich noch dazu um ein Brettspiel zu einem Rollenspiel. Es geht nämlich um Lords of Waterdeep. Ist ein Brettspiel im D&D-Universum.
Richtig. Es ist in dieser Hintergrundwelt Ferun, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das hat auf dem U so einen Zirkumflex. Dieses Dächlein kennt man aus dem Französischen. Und keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es die Welt, die vielleicht viele deiner, eurer, unserer Hörer aus Baldur's Gate kennen.
Mhm. Genau.
Und da gibt es neben Baldur's Gate eben auch die Stadt Tiefwasser auf Deutsch, im Waterdeep. Und da ist Anfang 2012, also vor 2 Jahren, ein Brettspiel so rausgekommen. Und das war seinerzeit relativ, empfand ich, neu.
Von der Mechanik und von der Art und so.
Ja. Ich dachte, du fragst jetzt, warum, lieber Guido?
Warum, lieber Guido?
Das erkläre ich dir sehr gerne. Und zwar müssen wir uns überlegen, Dungeons & Dragons ist natürlich irgendwie was, wo Jungs und Mädels im Zimmer zusammensitzen über mehrere Stunden, man erzählt sich Geschichten, levelt seinen Charakter auf und kriegt den goldenen Eierlöffel +3 gegen Frühstücksei. Ja. Sowas. Und das also ist sehr, sehr nerdy und themenlastig, themenschwer. Das Spiel an sich ist aber ein reines und waschechtes Eurogame, wie wir Brettspiel-Freunde sagen. Also eins, was sehr klar auf seine Mechanismen reduziert ist.
Mhm. Ja,
also du hast also ein cheesy Thema.
Wenn man es nicht wüsste und nur die Mechanik anschauen würde, ohne, also als Rolling quasi, wenn man das Spiel als Rolling spielen würde, würde man nicht vermuten, dass da ein Rollenspiel-Hintergrund dazugehört.
Nee, ganz einfach, das Thema ist austauschbar. Du hättest auch sagen können, wir nehmen eine mittelalterliche Stadt, setzen da ein paar Klötzchen ein, erfüllen Aufträge, kassieren Siegpunkte und das war's.
Das könnten auch Pizzarezepte sein, die man versucht zu belegen. Also oder?
Also ja, stimmt. Ja. Sammle Salami, 2 Schinken und 1 Peperoni und liefere die Pizza bei dem und dem.
Ja, stimmt. Das finde ich ja bei Brettspielen oft so schade, aber ich meine, das ist bei Computerspielen halt auch oft so. Also ob du jetzt, naja. Brauchen wir nicht in die Tiefe gehen. Brettspiele leben nun mal sehr stark von der Mechanik und nicht so sehr von der Erzählung. Dieses Spiel probiert zumindest, das Ganze in eine Erzählung und in eine Geschichte zu packen, indem es eben diese sehr reichhaltige Welt von Dungeons & Dragons mit reinpackt, was sicherlich aber auch dazu beigetragen hat, dass ein paar Fans sich für so ein Brettspiel interessieren, die vielleicht sonst nicht unbedingt drauf geguckt hätten, wenn das jetzt Caius oder sowas gehießen hätte.
Wo du gerade sagst, drauf gucken. Also wenn ich mir die Spieleschachtel anschaue, ich habe es mir mal aus meinem Regal geholt, die ist schon, da bildet ein Hund bei mir im Hintergrund. das Cover ist halt, ich finde, total verkitscht. Ja, wir haben hier 3 Superhelden, irgendwie so einen Rittersmann und einen Zauberer und eine Dunkelelfin vor einer Stadt. Da geht auch noch die Sonne unter und alles in so Bob Ross-Farben. Ja. Also das, ich hätte es ehrlich gesagt nicht aus dem Regal gezogen, weil ich gedacht hätte, oh, ein Dungeons & Dragons Brettspiel, das wird wieder so ein Furz sein. Aber es ist tatsächlich, auf den zweiten Blick glänzt es dann doch.
Mhm. Ich finde auch, dass die Packung eher abschreckt. Ich habe es jetzt erst durch die iOS-Umsetzung erlebt und erfahren. Ich kannte das Spiel vorher so gar nicht. Ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Und bin auch deswegen eigentlich nur drauf aufmerksam geworden, weil es von meinem Lieblings-iOS-Umsetzer, was Brettspiele angeht, nach den Coding Monkeys,
Playdeck,
nämlich von Playdeck ist, die auch das famose Agricola umgesetzt haben.
Und noch das, richtig das gut famose Ascension.
Und Ascension, genau, was ich mit Boris damals auch bis zum Ableben des Gerätes fast gespielt habe. Also von daher ein sehr vertrauenswürdiges Studio und habe dann Lords of Waterdeep fast blind quasi mir gezogen. und wurde nicht enttäuscht. Also ich bin ja großer Fan von Strategiespielen mit sehr wenig Glücksanteil. Also Puerto Rico, Cayus und solche Geschichten mag ich sehr, sehr gerne, weil oder eben auch Agricola, weil dieser Glücksfaktor nicht als so ein Scheiß, ich habe irgendwie wieder keine Schafe bekommen, diese Runde, da reinwirkt. Und Lords of Waterdeep enttäuscht da auf keiner Linie.
Nee, meine, deine Familie hat mir auch gesagt, dass du Weihnachten damit verbracht hast.
Genau. Ich habe Lords of Waterdeep installiert auf dem iPad und habe dann am, also die ersten zwei Weihnachtsfeiertage saß ich quasi bei Schwiegermutter auf dem Sofa und habe eigentlich die ganze Zeit nur Lords of Waterdeep gegen Dirk und Co. gespielt. Die haben nämlich auch wieder Playdeck-typisch diesen asynchronen Modus reingebracht. Also jeder macht seinen Zug, schickt's los. Und wenn du wieder an der Reihe bist, macht dein Gerät einfach so ein Geräusch, witzigerweise oder irritierenderweise das gleiche Notification-Geräusch wie bei Agricola. Und mein iPad war dann irgendwann nur noch eine Playdeck-Abspielstation, weil ich nur noch alterniert habe zwischen Agricola-Moves und Waterdeep-Moves und immer der gleiche Sound getönt hat.
Ja, und deine Schwiegermutter hat dich nicht rausgeschmissen? Und deine Schwiegermutter hat dich nicht rausgeschmissen?
Nee, die war dann froh, wenn ich immer rechtzeitig am Ende war und mein Zeug abgetragen habe. Ansonsten war ich ein ganz braver Schwiegersohn.
So ist recht. Genau, wollen wir kurz erzählen, worum es geht?
Ja.
Genau, also dieses private Gelaber interessiert auch hier auch keinen. In Lords of Waterdeep sind wir besagte Lords of Waterdeep. Wir sind also Fürsten.
Wie immer.
Denn im Hintergrund ist es der Geschichte erkennen wir, dass die Stadt von verschiedenen maskierten Herrschern gelenkt wird. Mhm. Und die bekommen wir zugelost. Ah, da ist ein bisschen Glück drin, ist aber dann doch wieder kein Glück, weil die Karte, die Identität, die ich bekomme, die darf nur ich anschauen, die behalte ich für mich geheim, sagt mir, wofür ich am Ende nochmal extra Siegpunkte kassieren kann. Mhm. Weiterhin haben wir, was haben wir da noch? So Arbeiter. Wie heißen die in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Agenten, glaube ich.
Halt. Ja, genau, Agenten.
Ja. Männle. Wir haben Männle, die wir reihum auf dem Spielplan einsetzen. Also es ist wirklich simpel. Ich habe eine Handvoll Männchen und wenn ich dran bin, nehme ich davon eins, setze den irgendwo hin und darf dann das machen. Das nennen die Brettspieler Worker Placement. In Deutschland nennen die Spieler das Arbeiter einsetzen.
Ja, sehr klassisch. Ja. Also hat man, wenn man so ein Spiel schon mal gespielt hat, findet man sich sofort zurecht. Man darf sich von diesen ganzen Brimbram drum herum.
Klingt gut. Schön, schön. Du bist ein Poet.
So heißt unser neuer Brettspiel-Podcast.
Brimbram. Herum. Vor allem, es fängt mit B an und passt also in die bärdische Badener Barbaren-Alliteration.
Badischer Bart Brimbram. Wenn man so ein Spiel schon mal gespielt hat, findet man sich wirklich relativ schnell zurecht. Diese Missionskärtchen haben natürlich immer noch so Texte und Beschreibungen und Ausschmückungen und man setzt die Männchen nicht einfach nur auf zwei schwarze Ressourcen, ja, was es im Endeffekt ist, sondern man setzt die in den Inn oder man setzt die an den Hafen. Und natürlich sind die schwarzen Agenten andere Charaktere als jetzt die orangenen die schwarzen Ressourcen sind andere Einheiten und Kämpfer und was gibt's da alles? Ritter und
Rogues, ja.
Und, ja. Also die haben alle eine Bezeichnung. Im Endeffekt hast du verschiedenfarbige Ressourcen, die du dir versuchst zusammenzusammeln, weil du diese Ressourcen brauchst, um Aufträge zu erfüllen.
Ja, wie schon Hitchcock sagte, it's all in your mind. Ja, ich kann natürlich sagen, pass auf, ich sammle jetzt irgendwie zwei schwarze, einen lila und einen weißen Klotz ein, um damit dann die Queste XY zu erfüllen, die mir wiederum x Punkte bringt. Ich kann aber auch sagen, ich schicke jetzt irgendwie meinen Kleriker und meinen Magier und meine zwei Rogues in den Turm des Erzmagier Shogolugu, um da irgendein Buch zu klauen, was mir wiederum Ansehen bringt. Ist im Endeffekt dasselbe, in Grün, nur im Narrativ unterfuttert.
Genau, also mal als Beispiel, so eine Mission heißt zum Beispiel Breche aus dem Gefängnis aus oder Prison Break heißt zum Beispiel die Mission. Und für die Mission braucht man halt vier Rogues, also vier Vermummte.
Schurken.
Vier Schurken und zwei Magier. Ja, und dann steht halt noch so ein bisschen Text dran und ein bisschen Kohle. Also man braucht noch zwei Geldeinheiten. Und wenn man die zusammen hat, dann sieht man halt noch so ein Bild, wie so ein Typ hinter den Gefängnismauern steht. Und man kann sich ja dann ausmalen quasi, dass diese vier Rogues und der Magier, was die da machen. Im Endeffekt sind es halt einfach die Ressourcen, die du brauchst. Und als Belohnung, weil du ja den Prison Break machst, bekommst du zwei Krieger zurück. Also im Endeffekt sind es halt die zwei Krieger, die dann im Gefängnis sitzen. und man bekommt 14 Siegpunkte. So als kleines Beispiel.
Ist das in der App dann irgendwie akustisch unterlegt? Hört man dann so Knastgeräusche oder macht es einfach nur düdelü?
Alle CGI von Blizzard animiert.
Achso, ja. Hat das Brettspiel natürlich nicht.
Ja. Nee, es ist wirklich sehr detailgetreu umgesetzt. Es ist keine Adaption vom Brettspiel, sondern es sind die Originalgrafiken. Auch das Brettspiel ist genau gleich aufgebaut. Nicht wie bei Agricola, wo sie so ein bisschen Animationen noch mit reingepackt haben. Hier ist es wirklich, wenn du das Brettspiel gesehen hast, dann weißt du sofort alles, wo das liegt und wo
es hingehört. Ich finde nämlich, iOS-Umsetzungen sind manchmal, also können glänzen, wenn sie das Medium besser nutzen. Aber wenn ich nur ein Brettspiel habe, das ich dann halt auf einer zweidimensionalen Oberfläche spielen kann, ohne jetzt eben Blizzard-Cutscenes, ohne Soundorchester, dann weiß ich nicht, warum sollte ich das dann spielen? Ich habe nämlich, wenn ich meine physische Schachtel auseinandernehme, habe ich ein traumhaftes Material. Ich meine, Dungeons and Dragons, das ist Wizards of the Coast. Muss man wissen, Wizards of the Coast wiederum ist Hasbro. Und Hasbro, die haben viel Geld. Ne? Ja,
die Wizards vor allem,
ja. Die haben, ja, Wizards, Magic. Die haben wirklich Mühe und auch irgendwie Hirnschmalz in dieses Produkt gesteckt. Die Schachtel sieht aus wie so ein Buch, wenn wir das blöde Cover mal weglassen. Ja, der Deckel lässt so einen Schlitz frei. Dann gucke ich rein und sehe ein tolles Tiefziehteil, wo nichts rausfliegt. Die Illustrationen sind schön. Das ist was Nettes. Aber die App, muss ich die spielen, wenn ich das Brettspiel habe?
Manu? Naja, ich meine, so ein Brettspiel kostet halt ordentlich Asche. Pappe ist ja teuer.
Was habe ich bezahlt? Es gibt es übrigens nur auf Englisch. Ja, ich glaube, ich habe
die App ist auch
50 Euro bezahlt.
Ja, also du lässt locker 40 bis 60 Euro für so ein teures, aufwendiges Brettspiel wie Lords of Waterdeep liegen. Und du brauchst halt immer die entsprechenden Mitspieler. So. Und der Vorteil von der App ist, die kostet jetzt irgendwie $7 oder so. Ist natürlich A, billiger und B, hast du das Spielprinzip hast du halt immer dabei. Also du musst nichts aufbauen, du hast halt dieses Turn by Turn. Also für mich, ich würde mich jetzt auch nicht hinsetzen und wenn ich eh zwei Leute da habe, würde ich mich nicht ans iPad setzen, das ist klar. Dann spiele ich auch das echte Waterdeep oder das echte Agricola, bevor ich dann die App zücke. Da ist mir das, die einzige Ersparnis wäre ja da dann, dass du nicht Karten aufbauen und sortieren musst und deine Pöbel nicht von Hand ansetzen musst, aber das ist ja immer Spaß beim Brettspielen auch.
Ja, das ist aber ein komisches Argument.
Der Vorteil ist halt, dass du es so zeitversetzt spielen kannst. Ich habe kein extra Spielzimmer und kein Briefschach-Live-Webcam, um mit dir und drei anderen Agricola über Webcam zu spielen, weißt du? Und dafür ist die iOS-App natürlich super geeignet.
Vor allem um auch mehrere Partien parallel zu spielen. Okay. Also nicht nur irgendwie das mit mir, sondern das noch mit deinem kompletten erweiterten Freundeskreis.
Ja, so Beispiel Agricola. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr bestimmt 20 Agricola-Partien über die iOS-App gespielt und habe ein viel tieferes Verständnis inzwischen für dieses Spiel, für die Mechanik, wie diese Karten miteinander. Also um einfach ein Brettspiel viel zu spielen und da wirklich drin aufzugehen, finde ich, ist es eine super Möglichkeit, die über iOS zeitversetzt zu spielen, weil jeder genau dann seinen Zug machen kann, wann er Zeit hat. Ich habe mehr iOS-Agricola gespielt als in echt, weil es einfach immer schwierig ist,
dann
die Leute auch dafür zusammenzuziehen.
Ich auch,
ja. Das stimmt. Deswegen freue ich mich über Waterdeep und auch, weil man so natürlich auch ein bisschen günstiger Brettspiele kennenlernen kann. Also für 7 Euro kann man das Waterdeep ja ausprobieren und hat dann nicht so gleich die Gefahr, für 50 Euro ein Brettspiel zu kaufen, wo ich nicht weiß, ob es mir gefällt oder nicht.
Gut, da kannst du natürlich im Vorfeld, du kannst dich informieren, Rezensionen lesen.
Ja, zum Beispiel auf deiner Seite.
Ja, natürlich. Aber da gebe ich dir recht, was Will Wheaton gesagt hat. War, glaube ich, zu Carcass.
Will Wheaton?
Will Wheaton. Das war, ich glaube, zu Carcassonne. Irgendwie, er hat es auf dem Klo gelernt. Und ich muss sagen, iOS-Spiele kann man halt auch auf dem Klo spielen.
Genau. Und, ja? die Mitspieler stört's nicht. Ja. Nee, aber ich finde wirklich, dass man tiefer in die Mechanik reinkommt, weil man einfach mehr Spiele parallel spielt. Es braucht halt immer so ein bisschen dieses Paralleldenken, dass du dich immer kurz wieder in so eine Partie eindenken musst. Bei Waterdeep, finde ich, ist es noch ein bisschen einfacher als bei Agricola, weil relativ klar ist immer, was deine nächsten Schritte sind. Also du hast ja diese Missionen, für die musst du Ressourcen sammeln. Und dann gehst du halt hin und schaust, wo kriege ich gerade am besten die Ressourcen her, die ich brauche, am schnellsten. Und von der Mechanik finde ich es ganz clever, weil es gibt so Standard-Ressourcenfelder. wo du immer das Gleiche kriegst. Da kriegst du zwei schwarze Einheiten, da ein lila und so. Und dann kannst du aber weitere Ressourcenfelder dazu bauen, wenn du Geld investierst. Es gibt dann öffentliche Gebäude, da liegen immer drei aus. Und von diesen öffentlichen Gebäuden, das sind dann quasi weitere Ressourcenfelder. Und jeder Mitspieler kann diese weiteren Ressourcenfelder anbauen, wenn er das bezahlt. Dafür ist er dann aber Eigentümer dieses Feldes. Und wenn andere Spieler das nutzen, dann zahlen sie dir quasi Miete für diese Nutzung des Gebäudes. Ne? Also es gibt dann halt zum Beispiel zwei schwarze, ein lila in dem einen Gebäude. Nennen wir es mal Freudenhaus. Und du bekommst dafür dann zum Beispiel zwei Goldstücke als Miete. Bist du noch
ja.
da?
Ja, ja, ich bin noch da. Ich höre dir ganz gebannt zu.
Und das finde ich eine sehr schöne Mechanik, weil es natürlich trotzdem immer nur dieses Ressourcengesammel trotzdem ist. Aber es einfach auch zu dieser Welt dann trotz dieser simplen Mechanik auch in die Storyline irgendwie reinpasst, dass du dann halt Eigentümer bist von diesem Gebäude und da noch Anteile von bekommst.
Ja, das gleicht natürlich den Nachteil aus, dass ich ein Gebäude in meinem Zug baue und der nächste Spieler, der nach mir am Zug ist, direkt mal sich mit seinem dicken Arsch da reinsetzt. Genau. Ja, da kriege ich eine kleine Kompensation. Ich kann dann natürlich auch selber rein. Aber ich spielmechanisch erweitert das natürlich auch das Optionsspektrum, denn im Spielverlauf bekommen wir weitere Mändle, also Arbeiter, Agenten dazu. Und da reichen dann irgendwann auch die anfänglichen, wie viel sind es, 10 Felder, wo ich mich hinsetzen kann. 10, 12 Dinger, keine Ahnung. Mhm. Reicht's nicht mehr. Und also wir bauen schon gemeinsam die Stadt aus, erweitern aber auch die Möglichkeiten, wo wir uns da wie reinsetzen. Was noch hinzukommt, was du auch noch nicht erwähnt hast, das sind diese Intrigenkarten. Mhm. Intrigenkarten sind spezielle Karten, die ich kurioserweise nur dann ausspielen kann, wenn ich einen Agenten in den Hafen setze.
Ja, die da ist halt das schmutzige
Spelunken.
Genau.
Ja. Auf jeden Fall kann ich da dann diese eine von meinen Intrigenkarten ausspielen, die ich wiederum auf anderem Wege vorher erhalten habe. Die Dinger. Da heißt es dann zum Beispiel irgendwie, mach bei allen Mitspielern ein weißes Klötzchen kaputt und für jedes, das kaputt geht, kriegst du ein.
Ja, ich glaube, so ähnlich. Du bekommst zwei Ressourcen, alle anderen Mitspieler eins und so.
Sowas, genau. Das bringt ein bisschen Interaktion rein, weil das Setzen ist ansonsten schon recht still und uninteraktiv. Das muss man schon sagen. So kann ich auch mal ein bisschen noch die Pläne der anderen durchkreuzen. Oder was besonders schön ist, sind diese Mandatory Quests. Also verpflichtende Questen, die ich den Spielern, Mitspielern reindrücken kann und die sie dann ausführen müssen, bevor sie die anderen Questen, die sie womöglich gesammelt haben, erfüllen können. Genau. Dafür kriegen sie trotzdem noch Punkte, aber das
relativ brennt. Wenig Punkte dafür, ja genau. Aber ja. Die Ressourcen sind halt futsch.
Genau. Das finde ich ist auch wieder ein schönes Element, was dieses klassische Worker Placement aufbricht.
Ja, und was auch bekannt ist, aber da 2012 eben auch nicht ganz so verbreitet war, ist diese Puerto Rico-Mechanik, dass diese Gebäude, die zusätzlichen, die kosten dich ja Geld und du hast schon gesagt, und der nächste Spieler kann sofort nutzen, die werden noch dadurch auch immer reizvoller, diese Gebäude, weil da
die nicht gebauten,
ja. Weil jede Runde ein Siegpunkt draufkommt. Das heißt, nach 5, 6 Runden werden automatisch auch diese Gebäude gebaut, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht die besten Gebäude sind, weil es da halt auch schon wieder Siegpunkte gibt. Und natürlich gewinnt nur der mit den meisten Siegpunkten am Ende. Was mir auch gut gefällt, dass man nicht genau weiß, wie viele Siegpunkte der andere hat. Ich finde Brettspiele immer extrem stressig, wenn man die mit Leuten spielt, die gut Kopf rechnen können. Also die sich solche Sachen auch merken können. Ich spiele immer so ein bisschen aus dem Bauch raus und will das so sich entwickeln lassen. Und dann gibt's aber ja so Rechnertypen. Ja, die rechnen sich dann aus, okay, beim letzten Zug kann ich da 12 Punkte machen und hier 4. Und der Gegner kann aber nur 8 Punkte machen und bla bla bla. Und dann ist es immer so ein bisschen, dann dauert es auch immer ewig. Und durch diese Charakterkarte, die man am Anfang zufällig zieht und verdeckt ist, weiß keiner, wer für welche Missionstypen wie viel Extrapunkte bekommt.
Ja.
Und das finde ich eine super Mechanik, die es auch nochmal sehr spannend am Ende macht, weil du natürlich bis zur letzten Runde führen kannst und dann hast du zum Beispiel 5 Missionen der für die eine Gilde erledigt und bekommst für diese Gildenmissionen nochmal Extrapunkte.
Ja.
Und der andere weiß es nicht. Und man kann dann aber im Spiel trotzdem so versuchen zu ahnen, was der andere denn jetzt hat, kann dann auch versuchen, ihm genau diese Mission wegzunehmen. Und das bringt nochmal so diesen intriganten Level irgendwie nochmal nach oben.
Mhm. Ja, vor allem wird das dann interessant, wenn ich merke, hoppla, der sammelt irgendwie diese ganzen Arkanen-Questen ein, aber die muss ich doch auch erfüllen. Ja. Da wird die Spielreihenfolge plötzlich wichtig. Also, dass ich vor dir dran bin, um die neuen einzusacken, um sie dann später zu erfüllen, bevor du sie kriegst. Ja. Also im Grunde ist es alles einfach. Ich glaube, das Spiel zu erklären, dauert 5 Minuten maximal. Mhm. Ist super schnell drin. Aber Tiefe entsteht dann während des Spiels. Natürlich jetzt nicht kein super Tiefgang. Ja? Aber es ist, also für, ich sag mal, es ist ein Kennerniveau. Ja? Also für Leute, die gerne mal ein Spielchen wagen, auch mal ein bisschen das mehr möchten, ist Lords of Waterdeep auf jeden Fall eine sichere Empfehlung.
Absolut, ja. Es erinnert ja nicht umsonst so ein bisschen an Kaius, oder? Wer das noch kennt.
Kaylys. Ja. Ja, absolut. Eben dieses Bauen der Gebäude, die anderen mitnutzen können. Das klassische Einsetzen. Was haben wir noch? Geld, klar. Das ist übrigens sehr schön in der physischen Ausgabe des Spiels. Du hast so Einsermünzen, die sind alle mit einem kleinen Loch in der Mitte durchgestanzt. Und Halbmonde, das sind Fünfer. Also es ist wohl wirklich auch dieses, was heißt wirklich, aber das soll wohl das Geld aus Tiefwasser sein.
Ah, okay. Also zumindest auch Fanservice. Ich glaube auch, also ich bin jetzt nicht so drin in der Dungeons and Dragons Welt, aber diese ganzen Missionen und Questtypen, ich glaube, da erkennt man schon sehr viel wieder aus dieser Welt, wenn man sich da ein bisschen, wenn man da ein bisschen firm ist. Ist es wahrscheinlich so wie bei Hearthstone, dass man, wenn man die Lore kennt, da wahnsinnig viel rausholen kann und sagt, ah, hier, das kenne ich und diese Situation ist mir bekannt und ich glaube, da gibt es ein bisschen was rauszuholen.
Ja, also hier Kelvin Schwarzstab zum Beispiel müsste man kennen und dann, wie sie alle heißen, das sind Fantasy-Namen, sind ja immer total abgefahren. Samerezza Sulfonitis, Simara Skeiron, Jindin Jelbak. Wahrscheinlich alle Ferun-Fans sagen, ja klar, das sind doch die und na, das ist doch der Priester und der Magier. Ist Flavor, aber mich macht das jetzt nicht besonders an. Ja. Was ich übrigens sehr schön finde, nochmal um aufs Brettspiel zu sprechen zu kommen, in der Anleitung ist auf der letzten Seite ein Diagramm, wie ich das Spielmaterial verpacke. Cool. Sieht man im Brettspielen heutzutage selten. Ja, also die kommen da rein, die Karten da, die Plättchen dort.
Das muss man sonst immer selber erahnen. Ja? Oder es ist nur ein großer Karton mit Tütchen, wie bei Agricola.
Ja, genau. Sortierst dir selber ein.
Ja, ansonsten unbedingt mal reingucken, wenn man mit strategischen Brettspielen was anfangen kann und diesen Turn-Based-Modus mag. So alleine gegen Computer kann man es natürlich schon auch spielen. Man kann es auch zu mehreren an einem iPad spielen, geht alles. Aber der Kern ist, denke ich, schon dieser asynchrone Modus.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, bei einem Arbeitereinsatzspiel ist das auch ideal. Setzen, Computer knödelt und schickt dann an den nächsten Spieler weiter, dass er dran ist.
Genau. Und natürlich ganz auch mit Elo-Ranking, wie es bei Agricola auch war, so dass man so ein bisschen den Ansporn hat, da jetzt dann noch aufzusteigen in der Ladder und so. Macht sehr viel Spaß. Und wirklich schön illustriert. Ich kann aber die iPhone-Version nur bedingt empfehlen, weil dafür ist es alles zu fitzelig. Also ich habe es auf dem iPhone angefangen und habe es dann schnell wieder aufgegeben und dachte, nee, das muss ich auf dem iPad ausprobieren. Und da ist es richtig cool. Da hast du genügend Platz. Mit Retina ist es dann auch richtig schön, diese Karten auch bebildert.
Hallo?
Auf dem iPhone,
ja, jetzt.
Auf dem iPhone kann ich es nur empfehlen, um die Züge vielleicht unterwegs kurz zu machen. Wenn man weiß, was man machen will und wenn man das Spiel auch kennt, dann kann man das da schon drüber abwickeln. Aber so zum Lernen und zum Genießen würde ich auf jeden Fall die iPad-Version empfehlen. Ist aber universal.
Und wer es gerne mit echten Freunden spielen möchte und wer vielleicht sogar noch Bock auf die Erweiterung hat, die gibt's nämlich auch schon, der sollte zum physischen Brettspiel greifen. Damit macht man auch nichts falsch.
Das natürlich, sowieso. Ja. Man kauft einfach beides.
Ja. Ich find's die Erweiterung cool. Bringt übrigens dann nochmal neue Elemente ins Spiel. Da kann man dann auch in eine andere Stadt und den berühmten Unterberg oder wie das heißt, Undermountain, unter Tiefwasser, da kann man dann auch in die Dungeons runtersteigen.
Wäre doch toll, wenn das inklusive wäre, wenn man sagt, hier Brettspiel und dann App gibt's dazu oder so.
Das wäre natürlich auch nett, ja. Ich denke, für die App wird es dann irgendwann In-App-Kauf geben und dann auch die Erweiterung.
Ja, ja, bei Agricola sind jetzt auch gerade die Erweiterungskarten, also die eigentlich ja schon drin sind im Hauptspiel, aber als Erweiterung jetzt in der In-App,
App dienen. Halleluja.
Ja, die sind jetzt auch erhältlich, von daher gehe ich mal da schwer von aus, dass Playdeck da auch eine Erweiterung bringt. Gut. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, physikalisch oder digital, wie auch immer. Sehr schönes Spiel. Man kann den Artikel von dir, den verlinken wir natürlich, dein Review aus dem Jahr 2012 wahrscheinlich, gell?
Sehr gerne, ja.
Und dann kann man sich das da nochmal angucken. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich war gerne da. Ich merke immer wieder, wie nett wir plaudern, dass ich doch viel zu selten bei dir Gast bin.
Schleim. Bis zum nächsten Mal. Diesmal dauert es nicht so lange. Ciao.
Nein. Ciao.